Miguel Israel spielte eine Chaconne von Robert de Vizet, Musik vom Hofe Ludwig des 14. Damals war das Tragen eines Korsetts unumgänglich. Die Wespentaille war angesagt. Nach den Horrorgeschichten und mehr oder weniger verbürgten Korsett-Anekdoten und Zuschreibungen wollen wir jetzt über die zweifelsfreie Geschichte des Korsetts sprechen. Und dazu begrüße ich die Leiterin des Mieder-Museums in Heubach, Kerstin Hopfensitz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Reichert.
Wie kam es denn überhaupt zu einem Mietermuseum im Heubacher Schloss, Frau Hopfensitz? Hat da eine feine Dame ihre Unterkleider vererbt und das war sozusagen der Grundstock?
Nein, so passiert es ja sehr häufig, aber in diesem Fall ist es anders. Denn in dieser Kleinstadt Heubach, 70 Kilometer östlich von Stuttgart gelegen, da gibt es zwei Firmen, die Unterwäsche, das heißt Mieterwaren, herstellen. Und zwar die Firma Susa und die Firma Triumph. Und diese beiden Firmen haben natürlich ein Interesse, das zu zeigen, was sie in ihrer langen Geschichte hergestellt haben.
Um die Firma Triumph wird es bei uns auch gleich noch gehen. Die Kulturwissenschaftlerin hat in dem Beitrag ja eben gesagt, die Geschichte des Korsetts zeigt, dass die Zeiten wechseln und die Mode wechselt und die Figurform wechselt, aber der Wunsch nach einer weiblichen Traumfigur scheint unerschütterlich zu sein. Frau Hopfensitz, ist das Korsett also, ja, kann man sagen, ein Spiegel seiner Zeit?
Ja, ich denke schon, dass das Korsett oder anverwandte Kleidungsstücke die Zeit sehr gut spiegeln und vor allem die Ideale, die wir haben in unserer Gesellschaft und unsere sittlichen, moralischen, ethischen Ideen, aber auch wie wir Frauen- und Männerbilder definieren, all das kann man an Kleidungsstücken wunderbar festmachen und zeigen.
Seit wann gibt es Korsetts, wenn wir jetzt mal auf die Geschichte blicken?
Also, dass Menschen ihre Körper manipulieren, also eingreifen in das von der Natur vorgegebene, das ist wahrscheinlich so alt, wie die Menschen selber sind. Also man greift ein, man verändert seinen Körper und man verändert auch die Körperform. Es gab bei den Minoern Göttinnen, die hatten Mieder an, das ist zwar aus Leder gewesen und hatte auch eine andere Bedeutung, aber auch sie haben ihren Körper geformt, oder das war die Idee. Alltäglich trugen das die Griechinnen allerdings nicht. Also es kann religiöse Gründe haben und so zieht sich es durch. Im Prinzip durch die letzten 2000 Jahre, dass es immer mal wieder Zeiten gibt, in denen Frauen vor allen Dingen aufatmen können, aber in den meisten Epochen wurde der Körper durch Kleidungsstücke in gewisse Formen gebracht. Das zieht sich durch unsere Kulturgeschichte der Kleidung.
Was ist in Ihrem Museum das älteste Korsett, was Sie ausstellen?
Wir haben im Museum ein Stück, also um 1780, also Spätbarock, aus der ländlichen Region, noch natürlich handgefertigt. Es gab noch keine Nähmaschinen. Das ist das älteste Stück, das wir im Museum präsentieren. Und dann haben wir drei gewebte Korsetts, so um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist etwas sehr Spezielles für die Gegend, in der es hergestellt wurde. Also das sind die ältesten Teile.
Unterschied Korsett-Mieder?
Mieder ist so ein Oberbegriff heute. Also Mieder bezeichnet heute auch die Industrie, Miederwarenindustrie. Heute gilt Mieder eher als etwas Konservatives. Man spricht lieber von Lingerie oder von Dessous. Aber das Mieder kommt vom Wort Muader, also Mutter. Und das bezeichnet auch den Leib, so wie es auch den Begriff des Leibchens für das Hemd gibt. Und Korsett, auf Französisch le corset, ist im Prinzip auch wieder von Körper abgeleitet. Also es heißt immer, es geht um die Formung des Körpers bei dem Kleidungsstück. Und heute würde man Mieder und Korsett insofern auseinanderdividieren, als man sagt, ein Mieder, das kann zum Beispiel Träger haben. Und denken Sie an ein Dirndl, auch da gibt es ja ein Oberteil, das wir als Mieder bezeichnen. Also etwas, was man meist auch heute sichtbar trägt, während hingegen ein Korsett oder eine Corsage, wie man es heute nennt, meist als Unterkleidung getragen wird, aber in den 1980er Jahren natürlich auch zu einem Jackett kombiniert werden konnte. Also das Ganze ist ein bisschen schwierig in der Trennung der Begriffe.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihr ältestes Ausstellungsstück ist noch mit der Hand genäht, ja, natürlich. Wie sich dann Korsetts entwickelt haben, das hing ja natürlich auch mit den technischen Möglichkeiten zusammen, also mit der Entwicklung der Nähmaschine doch ganz stark.
Genau. Ne? Bevor Nähmaschinen so gut waren, es gab mehrere Innovationen Anfang des 19. Jahrhunderts, war es nicht möglich, mit ihnen industriell zu produzieren. Und das funktioniert, nachdem Mary Singer in den 1850er Jahren seine Nähmaschine vorgestellt hatte, und mit dieser konnte man dann industriell herstellen. Und damit können Sie natürlich den Prozess erstens mal vereinfachen und zweitens beschleunigen. Korsetts hat man entweder bis dahin von einer Korsettschneiderin sich auf den Leib schneidern lassen, das war Handarbeit und damit natürlich sehr teuer, oder man hat eine Zeit lang Korsetts auf einem ganz speziellen Webstuhl gewoben. Also das heißt, stellen Sie sich das Stück vor, es ist keine gerade Form, sondern es ist eine Form wie eine Sanduhr zum Beispiel. Und dann muss man für die Stellen, die ausgeformt sind, all das auf dem Webstuhl versuchen umzusetzen. Das war hochkompliziert. Die Technik kam aus Frankreich. Und in Württemberg gab es Weber, die diese Technik erlernt haben und dann die Mieder so hergestellt haben. Aber diese webstuhlproduzierten Korsetts, die waren natürlich noch relativ teuer. Und erst nachdem dann die Stoffe wieder ganz normal in Bahnen gewoben wurden, zugeschnitten und dann durch Näherinnen an den Nähmaschinen zusammengenäht wurden, war das Korsett etwas, was sich wirklich jede Frau leisten konnte.
Bis dahin war doch das Korsett auch auf bestimmte Gesellschaftsschichten nochmal auf eine ganz andere Weise bezogen, weil Korsett tragen hieß ja dann auch, dass man sich nur auf eine sehr eingeschränkte Weise bewegen konnte, also arbeiten auf dem Feld meinetwegen war mit Korsett nicht möglich.
Ja, also die Bewegung im Korsett ist natürlich sehr eingeschränkt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn Frauen schön sein wollten zu bestimmten Zeiten, sie immer Möglichkeiten gesucht haben, diese von der Mode vorgegebene Form zu erreichen. Das heißt, wenn ich mir kein Korsett leisten kann, dann kann ich immer noch ein Seil, einen Strick nehmen und die Taille enger machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Die Einschränkung der Bewegung durch ein Korsett, also wo man ja eine andere Haltung dann hat, würden Sie das so einschätzen, wenn Sie Ihre Exponate da auch angucken, dass das immer ein Unterdrückungsmittel für Frauen war, für die Beweglichkeit von Frauen?
Ja und nein. Wenn etwas Mode ist, dann ist es Mode, das wissen wir bis zum heutigen Tage. Und dann hat es häufig nichts damit zu tun, dass es vielleicht ungesund sein könnte, so etwas zu tragen. Oder dass man damit eben zeigt, man ist jetzt in Anführungszeichen etwas zurückgesetzt gegenüber den Männern. Das kommt dazu. Aber wenn etwas Mode ist, verselbstständigt sich das Ganze. Aber natürlich hatten Frauen im 19. Jahrhundert nicht die Rechte, wie wir heute haben als Frauen. Also sie hatten keine Bürgerrechte. Sie waren von ihren Vätern oder den Vormündern oder den Ehemännern abhängig. Und wenn ein Mann zeigen wollte, wo er in der Gesellschaft steht, dann tat er es auch über seine Ehefrau. Also sie war sozusagen, wie ich mal gehört habe, und ich finde es ganz gut, um es zu umschreiben, sie war die Litfaßsäule. Das heißt, an ihr hat er gezeigt, wo er in der Gesellschaft steht, und sie hat das mit ihrer Kleidung repräsentiert. Und somit war sie sowieso rechtlich zurückgesetzt und hatte wenig Möglichkeiten, in der Gesellschaft alleine aufzutreten ohne ihren Mann.
Ich habe gelesen, dass Frauen im 19. Jahrhundert auch deswegen schon so immobil gewesen seien, weil die Kleidung einfach sehr schwer war. Also die Unterwäsche, Korsett und so weiter, 2 Kilogramm. Und das, was man drüber trug, dann 10 Kilogramm. Also da kann man dann auf jeden Fall nicht durch den Wald laufen.
Nein, also wie wir heute ja wissen, ist geistige und körperliche Beweglichkeit etwas, was zusammenhängt. Und auch das hatte man schon Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Und die Frauen, die sich damals für die Emanzipation ihres Geschlechtes eingesetzt haben, waren der Meinung, es muss sich zuerst die Mode emanzipieren. Das heißt, man muss das Korsett ablegen, man muss die vielen Unterröcke ablegen, die schweren Oberbekleidungsstücke. Erst dann können sich Frauen wirklich emanzipieren, denn durch die körperliche Bewegungsmöglichkeit kann auch eine geistige Bewegungsfreiheit entstehen.
Also das war dann das Ende des Korsetts, die Frauenbewegung, Jugendbewegung. Es gab dann das Reformkleid um die Jahrhundertwende.
Ja, also ein ganz wichtiges Ereignis, leider muss man sagen, war der Erste Weltkrieg. Danach war alles anders als vorher. Bis zum Ersten Weltkrieg galt es eigentlich als unausgesprochenes Gesetz. Eine Frau hat einen Körper zu haben, der geformt ist, der eine Skulptur ist. Und im Krieg mussten die Frauen die Arbeitsstellen der Männer einnehmen, teilweise in der Rüstungsindustrie oder sie arbeiteten als Straßenbahnschaffnerinnen. Und die hatten da oft keine Korsetts mehr an, A, weil nichts oder wenig produziert wurde und zum anderen, weil sie eben merken, sie sind jetzt selbst tätig und sie machen Dinge, von denen sie nie geahnt hätten, dass sie sowas wirklich können. Und nach dem Ersten Weltkrieg, da kam das Korsett nicht mehr sozusagen flächendeckend zurück. Also viele Frauen weigerten sich, so etwas dann zu tragen. Und die letzten Korsetts wurden dann in den 20er Jahren noch für ältere Damen produziert. Aber natürlich die Mode der 20er oder auch das Frauenbild der 20er, das komplett anders war. Also da konnte man damit nicht mehr landen.
Kerstin Hopfensitz, die Leiterin des Deutschen Miedermuseums, vielen Dank. Man muss vielleicht aber doch noch eines sagen. Es gab eine Zeit, wo auch Männer Korsett getragen haben.
Genau. Männer trugen auch zuweilen ein Korsett im Biedermeier und sie trugen auch ein Korsett häufig im Militär, damit die Uniform wie angegossen sitzt. Also das sind zwei unterschiedliche Ideen, die dahinter stecken. Männer in Uniform, die verkörpern natürlich Männlichkeit, die verkörpern Kraft, die verkörpern Autorität. Die tragen es, damit der Körper eben auch das zeigt, was sie ausdrücken wollen, nämlich ihre Autorität. Während hingegen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bevor die Industrialisierung beginnt und der Geschäftsmann das Männerbild schlechthin wird, Männer, die einen sehr weiblichen Körper haben, mit einer ganz schmalen Taille und fallenden Schultern, also Dandys, wie wir sie heute auch noch nennen, die zeigen damit, dass sie für ihr Geld nicht arbeiten müssen. Und die tragen deshalb einen Schnürgürtel, um natürlich diesem Ideal eher zu entsprechen.
Auf jeden Fall hat sich das Korsett für die Herren nicht durchgesetzt, kann man sagen. Frau Hopfensitz, vielen Dank. Wir empfehlen für weitere Korsetteinsichten unbedingt den Besuch in Ihrem Museum in Heubach. Musikalisch geht es bei uns hier in der SWR2-Matinee jetzt weiter mit der Ouvertüre aus La Poupée de Nürnberg. Mit dem richtigen Korsett kann man schon ziemlich puppenhaft aussehen und puppenhafte Bewegungen machen.